Niemand interessiert sich wieder so richtig dafür. Die kritischen Theoretiker nerven nur und hinterfragen alles und wollen das ganze System abschaffen. Dementsprechend stellt auch niemand mehr Mittel dafür zur Verfügung.
Hey, willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ihr seid wieder bei dem auf dem Zartbitter-Podcast und spitzt die Ohren. Heute geht es um das Thema Antideutsche. Du hattest einen Untertitel vorgeschlagen, der hieß...
der Untertitel war, was hat euch bloß so ruiniert, aber einige Personen hier in unserer Mannschaft sind gegen diesen Titel, weil er das Thema anscheinend nicht so ernst behandelt. Also wird das Thema heute natürlich ganz ernst behandelt. Ich mache auch keinen einzigen Witz heute.
Oh, wie langweilig. Okay. Wir wollten erst über unseren persönlichen Zugang zu dem Thema sprechen. Was ist denn dein persönlicher Zugang?
Mein persönlicher Zugang? Ich kann vielleicht so ein bisschen was dazu sagen, wie ich überhaupt von den Antideutschen mitbekommen habe und wie mein Umgang mit den Antideutschen vielleicht war bisher, zumindest mal in groben Zügen. Ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich so das erste Mal in meinem Studium davon gehört, also ich meine, das war zu der Zeit, wo ich mich überhaupt so ein bisschen mehr mit linker Politik beschäftigt habe und ich weiß nicht mehr, wo ich den Begriff aufgeschnappt hatte, aber genau, ich glaube, das erste Mal, als ich davon gehört habe, ist schon eine Weile her und als ich mich da so ein bisschen damit beschäftigt habe, ich weiß noch, dass ich mir den Wikipedia-Artikel über die Antideutschen durchgelesen habe, ich weiß zwar nicht mehr, was da drin stand, aber ich weiß, dass es da so ein Bild gab, so ein Foto, interessant, von so Leuten aus dem schwarzen Block, also so schwarz vermummte Leute mit irgendwelchen Transpis und das war auch am Anfang mein Bild von den Antideutschen, das war, im Prinzip war Antideutsche für mich am Anfang so ein Synonym für so die autonome Antifa, also diese ganzen schwarze Blockleute mit irgendwelchen provokanten Pullis, Stalingrad 1943, Bomber Harris do it again rufen, mit schon auch mit Israel fahren auf Demos teilweise, aber eher so, ja, im Prinzip so Antifa, also ich kannte keine andere Antifa. Außer halt so eine Antideutsche, außer halt die Antideutschen. Das liegt bestimmt auch daran, dass es hier vielleicht vor Ort eher so war als woanders. Und genau, erst nach einer Weile habe ich mich dann auch so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und auch so quasi diesen theoretischen Hintergrund, die Entstehung dieser antideutschen Strömung, mehr dazu erfahren und mich dann auch mit den Texten ein bisschen mehr beschäftigt. Ich habe aber auch nicht so viel, keine Ahnung von... Ich habe jetzt nie so regelmäßig die Konkret oder so gelesen oder die Bahamas oder die Jungle World. Von Wolfgang Port habe ich ein paar Sachen gelesen, aber das waren auch schon aus seiner post-antideutschen Phase, glaube ich, würde man wahrscheinlich eher sagen. Die fand ich auch alle gut, finde ich auch bisher gut. Ich finde, Wolfgang Port ist ein echt cooler Autor, den es sich zu lesen lohnt. Genau, aber ich war nie so Teil der autonomen Antifa-Szene und auch die Gruppen oder die politischen Richtungen, denen ich mich zugehörig fühlte, waren jetzt auch eher nicht die Antideutschen die meiste Zeit, sondern, ich will jetzt nicht sagen Antideutschen feindlich, aber haben schon andere Positionen vertreten, aus denen heraus die Positionen der Antideutschen jetzt nicht so gut reingepasst haben, wobei es da wahrscheinlich schon auch Überschneidungen gab. Und im Prinzip habe ich mich jetzt selber nie den Antideutschen irgendwie zugehörig gefühlt. Ich glaube, es hat sich nach und nach entwickelt, dass ich die Argumente irgendwie besser verstanden habe und auch vieles, also einiges davon auch unterschreiben würde heute. Aber ich war nie so Teil der Bewegung, könnte man sagen. und bin es bis heute auch nicht. Ich weiß auch nicht, ich frage mich auch, ob dadurch, dass ich hier nicht aus Deutschland komme, meine Sozialisation auch nicht so vielleicht dazu beigetragen hat. Das müsste ich mir nochmal mehr Gedanken dazu machen. Aber ich fand nicht, also was ja oft in so einer, ich sag jetzt mal, Vergangenheitsbewältigung in Deutschland auch gemacht wird, sozusagen wir als Nachkommen der Nazis und damit der Täter haben eine ganz besondere Verantwortung. Irgendwie, was ich so allgemein auf jeden Fall unterschreiben würde, aber ich habe es persönlich nie gefühlt, weil ich halt auch selber nicht, also ich bin kein Nachkomme von den Deutschen, die zu der Zeit in Deutschland gelebt haben, als das Dritte Reich hier war und der Holocaust und so. Und irgendwie hat mich das nie so in meine Identität oder so in meinem Inneren bewegt, glaube ich, auch das Thema. Also, obwohl ich schon, also so allgemein auf jeden Fall sagen würde, dass diese ganzen Themen, die in diesem Komplex, die wir ja heute auch noch ansprechen werden, verhandelt werden, auf jeden Fall wichtige Themen sind, aber hat mich irgendwie nicht berührt. Also vielleicht kommt daher auch mein so ein bisschen distanziertes Verhältnis dazu. Ja, vielleicht soweit. Mhm. Wie ist das bei dir?
Okay. Ich habe mich früher oder bin ich mit Leuten unterwegs gewesen und habe mich vermutlich auch selber als antideutsch bezeichnet. Also es geht um eine spezifische linke politische Richtung. Ich weiß gar nicht so sehr, also es war auch jetzt gar nicht so fundiert im Sinne von, wir hatten dann sehr viele Texte gelesen. Also ich hatte die Jungle-Würde im Abo und finde es immer noch auch eine gute, undogmatisch linke Wochenzeitung. Ich habe die IZ3W, die da auch manchmal mit reingezählt habe ich sogar noch im Abo. Genau, also ich komme ja so aus so einer Antifa-Bewegung und meine Gruppe hat sich sicherlich so eher in so einem antinationalen, antideutschen Spektrum verortet. Das war, ich glaube, wir waren aber bei bestimmten Punkten gar nicht so klassisch antideutsch im Sinne von, dass wir die und die Texte gelesen hatten, sondern es war eher auch eine Reaktion auf den Nationalismus in der Mehrheitsgesellschaft. Bei mir kommt sicherlich nochmal hinzu, dass ich aus Dresden komme, da groß geworden bin und halt sozusagen in so einer Reflexion irgendwann mal verstanden habe, dass dieses, dass es da einen spezifischen Opfernarrativ gibt, der auch versucht hat, Schuld abzuwerten, nämlich halt Dresden, die unschuldige Kulturstadt, die halt von den bösen Alliierten zerbombt worden ist. Und das, also es geht sehr stark an der historischen Realität vorbei. Und diese Nazi-Aufmärsche im Februar, die waren immer sehr stark ein Thema. Da gab es dann auch eine Mobilisierung aus Baden-Württemberg zu den Gegenprotesten. Und ich habe auch in der Auseinandersetzung mit den Inhalten von den Neonazis, die da aufmarschiert sind, habe ich halt auch gesehen, dass es tatsächlich auch einfach Narrative sind, die in der bürgerlichen Mitte Dresdens sehr stark, also die sind da nicht mitmarschiert, aber die hatten da sozusagen in Teilen halt einfach eine inhaltliche Überschneidung zu den Neonazis. Und das hat, glaube ich, auch nochmal dazu geführt, dass ich so einen sehr kritischen Blick auf die deutsche Geschichte und den Umgang der Deutschen damit geworfen habe, bis hinein, dass es tatsächlich auch sich bis in meine Familie erstreckt hat. Also auch da gab es diese unschuldige Stadt Dresden Opfernarrative. Das hat sicherlich was mit mir gemacht. Prägend war sicherlich auch nochmal für mich persönlich die, ich glaube, es war die Männer-WM 2006, als es zum ersten Mal wieder so ein Fahnengedöns quasi gab. Also man hatte richtig, man spürte richtig das Bedürfnis, wir wollen wieder mal endlich unseren normalen Nationalismus ausleben. Und daran hatten damals, also ich und mein Umfeld hatten sehr viel Kritik und fanden das doof und haben uns zum Teil auch polemisch damit auseinandergesetzt. Also ich habe zum Beispiel so ein weißes Stoffstück und habe einfach Fahne drauf geschrieben und bin damit dann auch teilweise durch diese Männer-WM feiern gegangen. Auf der anderen Seite haben wir da auch immer dieses gefährliche Potenzial gesehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht jetzt analog zu sehen zu dem Gründungsmoment, also es ist natürlich kleiner, es ist nicht so stark gewesen, von den ursprünglichen Antideutschen, die sich eher dann quasi an der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, also BRD und DDR, also was die damals für ein Gefühl hatten und auch so, was kann daraus jetzt entstehen. Genau, ansonsten konkret habe ich ab und zu gelesen, Jungle hatte ich im Abo, habe auch 2-3 Mal für die Jungle Bird geschrieben. Ja, irgendwann hat man sich dann, glaube ich, mehr so als antinational, glaube ich, bestimmt. Und ich würde heute sagen, also ich werde von vielen, da kommen wir dann auch sicherlich nochmal beim Feindbild antideutsch, werde ich da eingeordnet. Ich selber verorte mich nicht da mehr, sondern würde halt sagen, ich bin antinational eingestellt vor allen Dingen. Aber ich habe auch viel aus den Analysen und vor allen Dingen aus der Kritik, die auch von so einer antideutschen Seite kommen, übernommen und auch beibehalten, weil ich die für richtig finde. Ein paar Sachen sehe ich heute nicht mehr so oder sehe ich differenzierter. Aber da habe ich sicherlich auch viel gelernt und mitgenommen, zum Beispiel was das Thema linker Antisemitismus oder so angeht. Aber da kommen wir noch dazu. Okay, das waren soweit unsere persönlichen Zugänge. Jetzt ist nochmal die Frage: Was waren eigentlich die Antideutschen? Wie sind sie entstanden? Wie kann man die Genese vielleicht auch in aller Kürze nachzeichnen? Wir haben uns ja beide auch in Vorbereitung auf heute nochmal eingelesen. Willst du da erstmal was dazu sagen und ich ergänze es oder andersrum?
Ja, ich meine, ich würde jetzt nicht zu viel Zeit darauf verwenden, das ausführlich nachzuerzählen. Es gibt ja auch einfach Bücher dazu oder auch Podcasts, die das, glaube ich, schon ganz gut machen. Also ich habe jetzt zur Vorbereitung diesen Don't Read Theory Podcast mir angehört, den, ich vergesse ja mal, was Übertage oder Untertage heißt, diesen komischen Anarcho-Podcast, die haben auch eine Folge dazu. Wenn man so ein bisschen die Geschichte mitbekommen will, lohnt sich's natürlich schon, aber genau, so ist es auch in meiner Vorstellung, dass das vor allem eine Reaktion war auf die deutsche Wiedervereinigung und auf die rassistischen Pogrome, die ja um die deutsche Wiedervereinigung herum stattgefunden haben, also so in Solingen und Mölln und so weiter. Dann auch noch auf den Krieg, an dem Deutschland sich beteiligt hat in Jugoslawien gegen Serbien. Dass da so eine Stimmung war in Teilen der Linken, dass jetzt quasi wieder die Großmacht Deutschland, das Vierte Reich wieder aufersteht und nicht nur quasi in dieser außenpolitischen Hinsicht als Großmacht sich hinstellt, sondern auch innenpolitisch durch die Pogrome, ja, so eine faschistische Übermacht quasi entsteht. Und als Protest dagegen hat man sich organisiert. Es gab ja dann auch diese große Demo, nie wieder Deutschland oder Deutschland nie wieder. Das ist ja, glaube ich, ein Spruch von Marlene Dietrich ursprünglich. Mhm. Und daher kommt, ich glaube, auch von dieser Deutschland nie wieder Demo kommt auch die Bezeichnung Antideutsche, ne, weil sich das ja explizit gegen die Deutschen, also gegen Deutschland als vielleicht so eine Wiederauflage des Dritten Reiches richtet. Und um die Zeit herum gab es dann auch so ganz viele Debatten, wie man damit umgeht, und ich glaube, die antideutsche Strömung hat sich eher dadurch ausgezeichnet, dass sie das ganz stark problematisiert hat alles und auch ganz stark quasi, ich sag jetzt mal, das Alltagsbewusstsein der deutschen Bevölkerung viel stärker problematisiert hat. Also mit der Perspektive, dass Rassismus und autoritäre, chauvinistische Einstellungen ganz stark in der deutschen Bevölkerung verbreitet und verankert sind, vielleicht auch auf so einer psychologischen Ebene. Und dabei hat man auf die kritische Theorie zurückgegriffen bei der Analyse. Wenn man sich diesen Konkretkongress anschaut, von 93 war der, glaube ich, ne, da spürt man auch schon ein bisschen diese Gegenüberstellung von so den Leuten, die dann als Antideutsche bekannt wurden, also Port oder Grimlitzer und, keine Ahnung, Sarah Wagenknecht, die ja damals schon so ein bisschen diese Theorie vertreten hatte. Rechte Deutsche sind quasi eigentlich, ja, unzufriedene Leute, die aber verführt wurden vom Kapital oder vom Staat, aber die man auch nur auf den richtigen Weg bringen sollte. Und da hat diese antideutsche Fraktion das viel mehr problematisiert. Und ich glaube, irgendwann mal hat sich das so ein bisschen auch, ausdiskutiert, würde ich sagen, die ganze Geschichte. Und dann kam einerseits der 11. September mit dem anschließenden Krieg der USA in Afghanistan und dann auch dem Krieg im Irak. Und da kam nochmal das Thema Islam ins Spiel und überhaupt diese ganze, was man ja heute viel mit den Antideutschen verbindet, der Kampf der fortschrittlichen Zivilisationen gegen die rückschrittlichen Diktaturen und wie soll man gegen die Barbarei, wie soll man sich da in diese Auseinandersetzung auf welche Position hinstellen, die Kritik am linken Antisemitismus, die Kritik an der Friedensbewegung, die sich ja dann irgendwann mal auch zu einer Kritik an der Linken insgesamt ausgewachsen hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so ein Überschwappen in so eine Jugendsubkultur, ne? Also das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Antifa-Kiddies, sage ich jetzt heute mal, in ihren autonomen Jugendzentren, wo es ja dann auch ganz viele Auseinandersetzungen darum gab, tragen coole Kids das Palituch oder nicht? Ist es irgendwie okay, keine Ahnung, zu feiern und zu McDonald's zu gehen? Oder ist es ein No-Go in der Linken? So, ja, so komische Debatten, die jetzt für mich heutzutage, glaube ich, eine relativ geringe Rolle spielen. Aber ich erinnere mich schon, dass es damals so voll in war, ne? So, also diese ganze Geschichte auch mit verkürzter Kapitalismuskritik, darf man das kritisieren, dass Coca-Cola Gewerkschafter in Kolumbien, weil das, glaube ich, umbringen lässt? Oder ist das so eine regressive Kapitalismuskritik und man darf weiter Coca-Cola trinken, wenn man den ganzen Kapitalismus, das ganze System trotzdem noch ablehnt? Und so diese ganzen lustigen und komischen Debatten, die dann in diese linken Subkultur geführt wurden, an die erinnere ich mich noch so gut. Das war, glaube ich, schon so ein, auf jeden Fall eine neue Phase, sag ich jetzt mal, in der Entwicklung der antideutschen Bewegung. Da habe ich mich auch teilweise beteiligt an den Debatten. Irgendwann mal habe ich es so ein bisschen aufgehört zu verfolgen und habe nur ab und zu mal in Bahamas reingeschaut und mich so ein bisschen erschrocken darüber, was da steht. Ja, so, das ist so aus meiner Perspektive die Geschichte.
Genau, also ich habe auch nochmal tatsächlich einfach bei Wikipedia nachgeschaut, weil wir wollen jetzt so ganz kurz zumindest oder nur facettenartig die Geschichte uns anschauen, und Wikipedia definiert erstmal Antideutsche, also vielleicht war das damals schon der Beitrag, den du nachgeschaut hast, Zitat: Antideutsche sind eine aus verschiedenen Teilen der Linken hervorgegangene politische Strömung in Deutschland und Österreich. Sie wenden sich gegen gewisse Ausprägungen des deutschen Nationalismus, der insbesondere im Zug der deutschen Wiedervereinigung erstarkt sei. Weitere antideutsche Positionen sind Solidarität mit Israel sowie Gegnerschaft zu Antizionismus, Antiamerikanismus, als auch bestimmte, Klammer auf, regressiven Formen des Antikapitalismus und Antiimperialismus. Diese führten und führen zu Kontroversen innerhalb der linken Szene. Zitat Ende. Soweit Wikipedia. Und genau, also du hattest das ja gerade auch schon ganz gut nochmal dargestellt, dass es halt quasi eine Strömung war, die mit der Vereinigung von den beiden deutschen Staaten entstanden ist oder in Reaktion auch darauf. Man könnte jetzt noch organisatorisch sagen, dass es ursprünglich mal aus einer eher undogmatischen K-Gruppe entstanden ist. Das ist aber auch alles so ein bisschen sehr weit weg. Also wir sprechen hier von einer Zeit vor 35 Jahren, und es ist ein bisschen die Frage, ob das dann halt zum Beispiel mit den 2000er Antideutschen noch so viel zu tun hatte. Es gibt einzelne Publikationen, also sowohl Verlage als auch Magazine und Zeitungen, die dem antideutschen Spektrum zugeordnet werden. Dazu gehört der Zaira Verlag in Freiburg, die Wochenzeitung Jungle World, das Konkretmagazin, was monatlich erscheint, was du bereits erwähnt hattest. Wobei die, glaube ich, auch in den letzten 2-3 Jahren noch sich ein bisschen verändert haben. Die Bahamas wird immer gerne genannt, also geht so als die antideutsche Theoriezeitschrift. Und eben manchmal wird auch noch das IZ3W-Magazin auch aus Freiburg hinzugezählt, was aber eigentlich einen Fokus gar nicht auf irgendwie so Debatten und Analyse hat in Bezug auf Deutschland, sondern da geht's halt um Nord-Süd-Themen sozusagen. Und das übrigens auch sehr gut ist. Und dann gibt es noch diverse Blogs, die früher existiert haben, die jetzt aufzuzählen würde ins Endlose führen. Das ist ja auch ein bisschen so die Zeit damals in den Nullerjahren, wo ich politisch sozialisiert worden ist, wo man sehr viel über Blogs kommuniziert hat. Das ist heute eher eine aussterbende Art. Es gab auch solche, also es gab dann ganz viele Gruppen, die sich, keine Ahnung, manchmal auch sogar so antideutsch genannt haben, also was weiß ich, antideutsche Kommunisten Berlin oder so. Es gab interessanterweise auch eine migrantische Gruppe, eine antideutsche migrantische Gruppe, die hieß Café Morgenland. Auch das sei mal erwähnt, weil es gibt ja auch sehr stark den Vorwurf, das ist so eine weißdeutsche Gruppierung, das stimmt sicherlich insgesamt, aber es gab eben halt auch Migrantinnen, die quasi sich dem antideutschen Spektrum zugeordnet haben und da auch immer eine gute Kritik, also die hatten zum Teil ganz, ganz lesenswerte Texte, die halt die deutschen Zustände nochmal thematisiert haben. Ansonsten kann man auch nochmal unterscheiden, inhaltlich gibt es manchmal diese Unterscheidung Hardcore- und Softcore-Antideutsche. Also Hardcore-Antideutsche, das sind die Bahamas, und die Softcore-Antideutschen, das ist eher die Jungle World. Also die halt dann auch Sachen vielleicht halt jetzt nicht so krass denken wie halt die Bahamas, auch wenn es da natürlich Überschneidungen gab. Und was du gerade auch schon erwähnt hast, und ich glaube, das ist was ich auch erst jetzt so in der Vorbereitung auf den Podcast in den letzten Wochen, was mir nochmal so richtig bewusst geworden ist, es gab eigentlich zwei antideutsche Bewegungen. Es gab so eine Theorie antideutsche, die 1989-90 entstanden ist. Und also so, wo es halt sehr auf einem sehr hohen Niveau, das war sehr akademisch geprägt, gab es Auseinandersetzungen, und dann gab es noch so eine Pop- und Bauch-Antideutschen, die zwar schon auch sich, also die waren jetzt nicht komplett inhaltslos oder so, aber die haben gar nicht solche, auf so einem hohen Niveau irgendwelche akademischen Diskussionen geführt, sondern die haben sich eben halt auch unter anderem um Musik herum gruppiert. Also es gab einfach auch, bekannteste ist natürlich Egotronic, um den Sänger Thorsson, der verstorben ist inzwischen. Aber da hat man sich eher drum gruppiert. Und das ist tatsächlich was ich auch eher kenne als jetzt diese, also ich habe auch Texte gelesen etc., aber ich kenne eher sozusagen diese, ich sag mal, Pop-Anti-deutsche Bewegung. Die ist auch erst in den 2000er Jahren entstanden. Ja, da waren jetzt nicht nur, also es haben, wie gesagt, auch da haben Leute gelesen und wurden auch sicherlich von dieser Theorie Anti-Deutschen inspiriert. Aber das waren eher so zum Teil, ich sag mal so, Gefühls-Anti-Deutsche, die dann eben halt auch schon noch Flyer produziert haben und dann halt sich noch irgendwo ein Adorno-Zitat mit dazu geglaubt haben und um denen dann so ein bisschen die höheren Weihen zu geben. Ja.
Ja, ich habe schon jetzt bei der Vorbereitung festgestellt, als der Name Egotronic gefallen ist, habe ich mal recherchiert, weil ich wusste, dass ich mal ein Album von Egotronic hatte und es mir auch angehört habe und es eigentlich auch ganz nett fand damals. Das war tatsächlich das erste Album. Alle anderen, die danach kamen, kannte ich gar nicht mehr. Aber ich war quasi bei der Geburtsstunde dabei, weil das erste Album hatte ich.
Ja, Raven gegen Deutschland ist auch immer noch gut.
Also, ich fand das Lied Pilze gut.
Oh Gott, irgendwas Drogenverherrlichendes.
So Pilze im Wald sammeln, das war lustig.
Okay. Ich wollte fragen, denkst du oder ist nach deiner Wahrnehmung ist die Antideutsche als oder sind die Antideutschen als Bewegung überhaupt noch existent? Also heute, aktuell?
Ich meine, das ist natürlich auch, hängt davon ab, wie man das definiert, als Bewegung existent zu sein. Ist auch die Frage, ob es damals schon eine Bewegung gab. Ich würde sagen, ich hatte eigentlich in den letzten 15 Jahren den Eindruck, dass diese starken Kämpfe, die ich damals noch mitbekommen habe zwischen, ich sag jetzt mal, traditionell orientierten Linken, antiimperialistisch orientierten Linken und so eine antideutsch, antinational orientierten Linken, dass die stark abgenommen haben und das eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat und damit sich auch die Antideutschen als Bewegung, wenn es die jemals gab, aufgelöst hatten, weil auch viele Publikationsorgane oder Gruppen, du hast ja schon die Bahamas erwähnt, sich dann auch irgendwann mal gar nicht mehr als antideutsch bezeichnet haben, selbst wenn sie das je taten, sondern irgendwann mal nur noch als ideologiekritisch. Und ich glaube, bei Bahamas ist mittlerweile auch nicht mal mehr das. Und auch dieses Selbstverständnis selber aufgegeben haben, dass die jetzt irgendwie zu einer antideutschen Bewegung gehören. Und auch, dass die quasi inhaltlichen Punkte, die Argumente auch so ein bisschen herausdiffundiert sind aus dieser Bewegung in die linke Subkultur allgemein und die sich da so ein bisschen aufgelöst hat. Aber es gibt ja immer noch Gruppen, mir fallen jetzt keine ein, aber es gibt immer noch die Zeitschriften wie Bahamas oder jetzt, es gibt ja auch mittlerweile so neue, relativ neue antideutsche Magazine wie Distanz heißt es, glaube ich, und sowas. Und auch so komische Gruppen, die ja immer so lustige Namen haben, wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Thunder in Paradise noch existiert, aber,
okay.
Oder, also, die irgendwann mal auch so abenteuerliche Namen hatten. Insofern, ich würde sagen, es gibt eher Antideutsche nicht als Bewegung, aber es gibt immer noch Akteure, glaube ich, die sich so verstehen, teilweise, die aber halt so eine nicht, im Prinzip kaum noch nennenswerte Minderheit darstellen. Oder was denkst du?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es das so als feste Bewegung nicht gibt. Es gibt sicherlich quasi Spuren, die sie hinterlassen haben, die dann besonders bei der antinationalen Linken eine Rolle spielen immer noch. Das finde ich auch gut. Also tatsächlich ist sozusagen einige von den Hinterlassenschaften finde ich gut, aber dass sich ganz wenige so selber so leben. Es gibt dann manchmal noch so, dass man sich als ideologiekritisch labelt. Gut, ich würde sagen, ich würde mich selber auch als ideologiekritisch erleben, aber bei mir ist das jetzt kein Tarnbegriff oder sowas, sondern das ist auch eher ein Werkzeug. Und der Begriff an sich ist auch in Verruf geraten, aber das trotzdem glaube ich auch nicht, also selbst wenn man das mal von dem Begriff entfernt und sagt, es gibt Leute, die immer noch ganz strikt diese Inhalte vertreten und auch diese sehr starke Fokussierung, also man müsste ja auch noch mal so ein bisschen eigentlich erklären, was denn der Unterschied zwischen Antideutsch und Antinational. Und bei Antideutsch ist es ja auch so eine sehr starke Fokussierung auf Deutschland und auch so eine Exklusivität, das hatten wir jetzt am Eingangs gar nicht erwähnt, auch vom deutschen Nationalismus, also dass man sagt, dass da halt so dem Postfaschismus eine besondere Rolle zukommt, die halt stärker ist oder nochmal so für, dass es halt so eine Charakteristika in deutschen Mentalitäten gibt, die halt nochmal besonders gefährlich ist. Genau, und das würde ich sagen, in der Vergangenheit ist das durchaus, also ist das jetzt nicht ganz falsch, wenn man sich halt irgendwie so die Stärke des Antisemitismus in Deutschland anschaut, aber ich würde sagen, aktuell hat es eher, also weniger Relevanz und genau deswegen. Und die Leute, die auf diese Spezifika Wert legen, die nochmal ganz speziell sagen, ja, in Deutschland ist ein ganz besonderes Problem, da würde ich halt sagen, die gibt's halt eigentlich weniger. Also so als Einzelprotagonisten sicherlich noch, aber ja.
Ich meine, wenn man jetzt die Theorie hat, dass eine Bewegung auch dadurch existiert, dass sie sich nach außen abgrenzt von anderen, dann müsste man natürlich schon sagen, dass es damals noch viel eher die Antideutschen als Bewegung gab, wobei die auch viel kleiner waren, also zumindest mal in den Bereichen der Szene, wo ich mich bewegt habe. Genau, es gab zum Beispiel diese, ich weiß noch, dass ich mal auf so einem ums ganze Kongress war, wo auch so am Rande irgendwelche Debatten zwischen Antideutschen und Antinationalen ausgetragen wurden, um die deutsche Besonderheit, um die Besonderheit auch von Israel. Ich weiß noch, ich war mal bei so einem Podium, wo, keine Ahnung, irgendwie Michael Heinrich und irgendjemand vom Gegenstandpunkt und irgendwelche postautonomen TheoretikerInnen saßen, wo es so ganz viel um Staatskritik ging. Und dann ging das Podium voll lange, so 2 Stunden oder so, und dann noch die Podiumsdebatte. Und am Ende ist dann jemand aus dem Publikum aufgestanden und hat ganz empört gesagt, ihr habt jetzt 2 Stunden über den Staat diskutiert, aber keiner von euch hat auch nur ein Wort über den Staat Israel verloren, weil Israel halt nicht in die allgemeine Staatskritik gefallen ist bei den Antideutschen. Und so damals gab es irgendwie noch diese Debatten, aber irgendwann mal habe ich das Gefühl, haben sich die Debatten irgendwie erledigt. Es gab so einen Shift in der Linken, auch in der linken Szene, sage ich jetzt mal, also jetzt in der radikalen Linken zu anderen Themen, zu anderen Debatten. Und was ja auch stattgefunden hat, dass die Antideutschen, die sich am Anfang, also oder zu der Zeit gab es dann diese Abrissunternehmen an der deutschen Linken oder sowas, also diese ganzen Kritiken an der deutschen Linken, die konnte man damals ja noch in die Linke reintragen und die sind zwar in der Regel auf Ablehnung gestoßen, aber die hat sich irgendjemand angehört und mal durchgelesen. Mittlerweile ist das ja so, es gibt keinen Kontakt, würde ich sagen, zwischen Bahamas und der Linken. Also es gibt auch, deswegen kann es auch keine Abgrenzung mehr geben, weil es einfach überhaupt keinen Kontakt gibt. Weil halt die Bahamas sich in eine Richtung weiterentwickelt hat, wo die meisten sie halt einfach als rechts oder konservativ einordnen würden oder halt zumindest mal als liberal. Und auch die Linke sich halt auch entwickelt hat zu Fragestellungen, die also einfach nur anders sind mittlerweile. Insofern, es gibt diesen Konflikt nicht, es gibt diese Abgrenzung nicht und das fehlt natürlich auch dazu, um eine Bewegung zu sein.
Gut, wir hatten es immer wieder schon so ein bisschen angeschnitten. Was sind denn deiner Meinung nach wichtige Analysen oder Kritikpunkte der Antideutschen? Also vielleicht muss man manchmal auch ein bisschen differenzieren, dass bestimmte Sachen jetzt nicht von allen Antideutschen, also trotzdem es immer auch eine sehr kleine Bewegung war, war es schon auch so, dass sie schon recht fraktioniert war, dass nicht alle Kritikpunkte von allen gleich oder überhaupt vertreten worden sind. Aber was würdest du sagen, wann sind so Essentials der antideutschen Bewegung? Du hast ja auch gesagt, dass du einige Sachen unterschreiben würdest.
Jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit, vielleicht als Schlagwörter erstmal, ich würde sagen, das, woran ich mich so erinnere, war auf jeden Fall ganz groß das Thema verkürzte oder regressive Kapitalismuskritik. Ich weiß noch, es gab mal, ich weiß nicht mehr, welche Gewerkschaft das war, die hatten irgendwie so was, so eine Broschüre rausgebracht und mit so Heuschrecken.
Ich glaube, IG Metall.
Ja, das kann sein, genau. Und dann gab es aus der radikalen Linken so einen Aufschrei, wo man auch schon gemerkt hat, dass dieses Thema so krass in der radikalen Linken angekommen ist. Genau, solche Sachen so. Und auch der Übergang in den strukturellen Antisemitismus, damit natürlich aus der regressiven Kapitalismuskritik. Das war immer so eine Debatte, die schon sehr lebhaft geführt wurde, an die ich mich auch noch erinnere. Also darf man so einzelne Unternehmen irgendwie überhaupt kritisieren oder nicht? Was ist eigentlich der Stellenwert von so einer Systemkritik? Bedeutet quasi Kritik am Kapitalismus, dass man auch nicht mehr bei Amazon bestellen sollte und keine Coca-Cola trinken sollte? Oder bedeutet das das nicht und man darf einfach alles machen, solange man im Herzen noch eine kritische Person ist? Solche Geschichten. Dann auf jeden Fall Kritik an Antisemitismus in der Linken und auch an Anti-Amerikanismus in der Linken, vor allem in der Friedensbewegung natürlich, aber irgendwann mal hat sich das ja so ein bisschen auf die ganze Linke ausgeweitet, diese Kritik an so, ich sag jetzt mal, völkischen Tendenzen, würden wahrscheinlich die Antideutschen auch sagen, in der Linken. Eine Auseinandersetzung über den deutschen Sonderweg oder die deutsche Besonderheit, also wo es um solche Fragen zum Beispiel ging, ist der Nationalsozialismus quasi aus dem Kapitalverhältnis zu erklären oder aus so einem besonderen Deutschtum, wobei es ja wahrscheinlich auch nie jemanden gab, der nur das eine gegen das andere behaupten würde, sondern immer irgendwie so eine Mischung oder so. Aber da gab es auch viele Debatten, da kann ich mich noch dran erinnern, genau. Und jetzt natürlich in letzter Zeit Islam, Kritik am Islam, Antirassismus und wo auch so ein Teil der Antideutschen, die dann aber auch schon Ideologiekritiker hießen, eigentlich das, was man da wahrscheinlich so als postmoderne Theorie bezeichnet würde oder Politik, also Kritik an irgendwelchen feministischen, antirassistischen,
postkolonialen
Geschichten, genau. Also wobei ich da mich auch relativ wenig damit beschäftigt habe. Ich weiß noch, dass ich mal einen Artikel in der Bahamas gelesen habe, ist aber bestimmt auch schon 5 Jahre her, der die MeToo-Bewegung kritisiert hat und wo dann auch ganz viel Mühe dafür aufgewandt wurde, zu sagen, dass es doch voll okay ist, wenn alte Professoren sich jüngere Geliebte aus der Studierendenschaft halten, weil ich mir dachte,
oh Gott,
ja, okay, ich habe irgendwie verstanden, was so ein bisschen der Witz an der ganzen Geschichte ist und brauche mich jetzt nicht mehr so lange damit zu beschäftigen. Ja. Ich glaube, seitdem habe ich auch die Bahamas tatsächlich auch nicht mehr so richtig gelesen.
Ja, ich genau, du hast ja super viel schon aufgezählt. Diese Kritik des deutschen Nationalismus und Sonderwegs, ich glaube, das lief dann auch teilweise, hat man dann nochmal auf so die deutsche Ideologie von Marx hingewiesen, oder?
Ja.
Man hatte eben halt dann auch immer die Frankfurter Schule rezipiert in dem Zusammenhang. Dann generell, dass man eine Ideologiekritik anlegt, also das war so ein bisschen das Werkzeug statt einfach bloß einer materialistischen Kritik, also dass man halt nicht nur sagt, naja, wir müssen uns halt irgendwie so Machtverhältnisse oder Kapitalverhältnisse bloß anschauen, sondern eben halt auch die Ideologien, die auch so ein Stück weit eigenständig sind und die halt auch nicht immer rational begründbar sind. Also ich glaube, dass das auch aus so einer kritischen Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus hervorgegangen ist, dass man gesehen hat, also das würde ich auch teilen, dass halt Nationalsozialismus nicht einfach bloß irgendwie rationale Interessen von Deutschland, den Deutschen oder irgendwie einer Kapitalsfraktion oder dem Kapital dargestellt hat, sondern dass es halt einfach auch eine Ideologie dahinter gab, die halt zu den Taten geführt hat, weil vieles, sonst wird halt dieser Rasse- und Vernichtungskrieg in Osteuropa ist nicht erklärbar und vor allen Dingen ist halt die Shoah nicht erklärbar. Das ist tatsächlich einfach ein Wahn, dem man da gefolgt ist, der halt ein Grundelement der nationalsozialistischen Ideologie war. Dann quasi die Kritik nicht nur des Antisemitismus und auch so dieses Versuchen zu verstehen, was ist Antisemitismus, sondern auch nochmal spezifisch des linken Antisemitismus, was ja dann auch immer wieder für viele Kontroversen geführt hat, auch nochmal besonders stark in Bezug auf Israel, aber auch in Bezug auf so eine Kapitalismuskritik. Da gab es häufig auch Abwehrbewegungen. Ich kann die auch so ein bisschen verstehen, weil Antisemitismus ist ein hartes Wort, auch gerade in Deutschland, im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte, dass man dann halt, wenn man irgendwie so eine Krakendarstellung hat, und die, also so den Kapitalismus verkörpert als Krake irgendwie so, dass man dann halt nicht, also dass man dann, wenn man hört, das ist antisemitisch, das abwehrt, das kann ich auch verstehen. Ich glaube immer noch, dass es eine sehr problematische Darstellung ist und dass es halt schon nicht ganz zufällig auch dergleichen, die halt historisch im Antisemitismus sich immer wieder findet, ob man das dann tatsächlich gleich Antisemitismus nennt oder das eher so beschreibt, es ist halt quasi offen auch für eine antisemitische Deutung, das wäre nochmal die Frage. Also ich glaube, dass da halt häufig so taktisch auch die Kritik sehr dumm formuliert worden ist, also auch sehr brachial, dass dann halt die Leute, die kritisiert worden sind, besonders wenn es innerhalb der Linken war, dann häufig dem auch, also da nicht so entgegenkommend waren sozusagen. Genau, also diese ganze Kapitalismuskritik, da gab es auch Leute, die haben dann immer gesagt, naja, ihr wollt halt insgesamt Kapitalismuskritik unterbinden, indem er halt da alles als antisemitisch diffamiert. Also es gab dann auch immer so ein Hin und Her, wo, glaube ich, so wenig Differenzierungen von beiden Seiten stattgefunden haben. Ich würde sagen, es gab auch so eine Kritik des Befreiungsnationalismus, die, vielleicht kam es auch eher aus einer antinationalen Richtung, aber die halt auch nochmal so geschaut hat, ja, was ist denn mit diesen ganzen Solidaritätsbewegungen, mit Befreiungsnationalismen im Süden, also oder teilweise auch in Europa, Baskenland. Es gab da so eine Gruppe aus, ich glaube, Hamburg, die hat einen postfordistische Guerilla oder so hieß, glaube ich, ihr Buchtitel. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber die haben das nochmal so ein bisschen für mehrere Fälle untersucht und haben halt darauf hingewiesen, hey, das sind halt häufig auch Befreiungsnationalismen, die vor allen Dingen erstmal nationalistisch sind, auch wenn sie quasi manchmal so linke Ideologieelemente haben, aber wo die nationale Befreiung auf jeden Fall vor der sozialen Befreiung steht, und das ist deswegen halt auch problematisch. Und in Bezug auf quasi auch so eine lange Verbundenheit von Westdeutschland, aber eigentlich auch der DDR mit so einer palästinensischen Befreiungs mit so einem palästinensischen Befreiungsnationalismus, wurde halt auch nochmal kritisch geschaut, was war denn das, wie waren die denn quasi motiviert, gab es da nicht auch irgendwie so Antisemitismus, zum Beispiel bei der PLO, oder warum haben die mit westdeutschen Neonazis zusammengearbeitet und so weiter, und das fand ich alles auch tatsächlich sehr fruchtbar. Dann eben halt ab dem 11.9. gab es eine Kritik am, erstmal würde ich sagen, am Islamismus, was ja auch erstmal total legitim ist, das dann aber häufig leider wurde dann keine Unterscheidung mehr zum Islam gemacht. Und da ging es nicht um eine Religionskritik, die wäre ja auch legitim, aber eine Religionskritik muss eigentlich an alle Religionen rangelegt werden und kann jetzt nicht spezifisch bloß an eine, weil dann wird es halt eben sehr schnell nationalistisch und man hat halt auch nicht so viel, also ein Teil von den Antideutschen hat dann auch nicht mehr so viel Wert drauf gelegt, sich zu unterscheiden von so, ja, einfach Rechten, die halt dann ihren Rassismus teilweise offen oder getarnt als Religionskritik gegen Muslime vorgebracht haben, und das war natürlich auch problematisch. Genau, und dann gibt's halt so Kritiken an postmodernen Sachen, an, wie gesagt, Queerfeminismus etc., wo ich auch, also das sind jetzt auch nicht alle Antideutsche, also ich kenne auch Leute, die eher als Antideutsche eingeordnet werden würden oder sich vielleicht sogar selber so bezeichnen und queerfeministisch sind. Das hat auch jetzt, also manches würde ich auch sagen, na, also wenn man sich Judith Butlers Position, was weiß ich, zu Hisbollah oder so anschaut, dann kann ich auch verstehen, dass man schaut, woher kommt das? Aber das ist ein bisschen eine Kritik, die legt man in dieser Strenge irgendwie auch nicht an andere an. Also man könnte jetzt ja auch sagen, okay, also, ne, man könnte was man halt nicht macht, ist halt, sich anzuschauen, Marx, der auch eindeutig antisemitische Statements gemacht hat und rassistische, und dann wirft man halt seine ganze Analyse weg. Das macht man halt dann eben halt bloß bei bestimmten Leuten, also eben halt wie Judith Butler etc. Überzeugt mich da auch nicht so ganz. Aber es, genau, also ich glaube, so in der, ihr Werkzeug war die Ideologiekritik und ist die Ideologiekritik, und wo sie immer gut waren, war so Kritiken formulieren, auch an der Bewegung, wo sich die Antideutschen meistens selber verortet haben, nämlich innerhalb von der Linken. Und dann aber nicht nur da, auch natürlich gegen halt, also so sind sie ja entstanden, halt am quasi ihrem Ort, nämlich halt an Deutschland. Auch da waren sie jetzt, auch wenn da nicht alles überzeugend ist, aber haben sie immer auch gute Impulse geliefert, sage ich mal. Was wäre denn, wo wir schon bei Kritik sind, was wäre denn deine Kritik an den Antideutschen oder an bestimmten Fraktionen oder Teilen der Antideutschen?
Ja, ich glaube, es ist schon ein großer Gegenstand. Genau, versuchen wir uns doch mal Schritt für Schritt der Sache zu nähern. Ich glaube, auf jeden Fall würde ich verschiedene Sachen unterscheiden, aber vielleicht kann man die ja auch zusammenbringen. Wo ich auf jeden Fall mitgehen würde, ist bei der in letzter Zeit ja auch teilweise von aus den Reihen der Antideutschen oder der ehemaligen Antideutschen selbst so vorgetragenen Kritik. Teile der ehemaligen Bewegung haben sich eindeutig nach rechts entwickelt. Ich finde, bei der Bahamas sieht man das ganz deutlich. Und generell gab es so einen Turn von, wir wollen irgendwie so ein emanzipatorische Werte und Ideen gegen den deutschen Nationalismus in Stellung bringen, zu so einem, wir wollen den freien Westen gegen die islamistische oder auch sonstige Barbarei in Stellung bringen. Und der muss dann auch verteidigt werden und die Barbaren stehen vor den Toren und die Barbaren sind nicht nur die Islamisten, sondern auf der anderen Seite der Tore sind schon die Queer-Feministinnen so bereit, die Tore aufzuschließen und die Barbaren reinzulassen. Also es sind eigentlich so klassisch rechte Ideen, die in der Bahamas auch vertreten werden. Und wozu es ja auch noch kommt, ist, dass die neue Rechte in der Bahamas auch regelmäßig verharmlost wird. Ne? Also da gibt es so viel Verständnis für den einfachen Mann, der die AfD wählt. Also im Prinzip vertreten die ja mittlerweile auch die gleichen Positionen, die Sarah Wagenknecht vertreten.
Ich wollte gerade sagen.
Es sind halt arme Leute, die von diesen grünen Liberalos im Stich gelassen wurden und man musste jetzt irgendwie denen gut zureden und die aufpäppeln. Dann wählen die vielleicht irgendwann mal nicht die AfD. Es ist nicht so, dass die AfD für gut befunden wird, obwohl natürlich manche Sachen, die sie sagen, schon auch einfach stimmen. Also im Prinzip hat sich da in vielen Fällen die Argumentation total umgedreht, also wo man halt am Anfang noch so stark diese deutsche Bevölkerung für die rassistischen Ansichten kritisiert hat, vielleicht auch ohne viele quasi soziale Faktoren, die dazu führen, wirklich angemessen zu betrachten, dann hat sich das jetzt irgendwie so umgedreht und man entschuldigt ja fast schon jeden Rassismus durch irgendwelche sozialen Faktoren und Armut und Demokratieverdrossenheit und hast du nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall so eine Kritik, bei der ich, also die ich für Teile der antideutschen Strömung auf jeden Fall teilen würde. Ansonsten, irgendwann mal hatte ich den Eindruck, die ganze Sache hat sich so ein bisschen ausgeschöpft, ne? Es hat sich alles nur noch im Kreis gedreht. Also man hat zwar immer verschiedene Aufreger gefunden in der Linken oder auch in der Mehrheitsgesellschaft, über die man dann empört geschrieben hat, dass das jetzt völkisch und antisemitisch ist, aber also es gab keine theoretische Weiterentwicklung von dieser Kritik. Also es war immer das Gleiche. Also man hatte halt im Prinzip an jedem konkreten Gegenstand seinen allgemeinen Standpunkt bebildert. Aber ich habe da irgendwann mal das Gefühl, ich lerne nichts, wenn ich das lese und ich krieg nur schlechte Laune. Und wegen der schlechten Laune, also wer schon mal die Bahamas gelesen hat oder irgendwie ähnliche Publikationen, der weiß ja auch ungefähr, wie der Stil sozusagen beschaffen ist. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute selber das so irgendwie so Polemik nennen oder so, was die machen. Was die aber im Endeffekt machen, ist immer alles zu übertreiben, dem anderen die schlimmsten Absichten zu unterstellen oder, wenn es nicht die Absichten ist, dann zu unterstellen, dass das, was der andere macht, in seine Konsequenz, wenn man es wirklich konsequent machen würde, in den Nationalsozialismus führt. Auf jeden Fall, egal was das ist.
Oder in die Barbarei.
Oder in die Barbarei. Provokant zu sein, also mit Absicht zu übertreiben. Also ich weiß noch, ich habe mir jetzt zur Vorbereitung es gibt so einen Vortrag auf YouTube von Lars Quadfasel, Epitaph auf die antideutsche Bewegung, dann bringt er so das Beispiel, dass irgendeine Gruppe aus irgendwoher die Krisisgruppe in Nürnberg als die nationalen Sozialisten aus Nürnberg bezeichnet hat. Ich meine, man kann da Sachen kritisieren an diese Krisisgruppe, aber man kann sie auf keinen Fall als nationale Sozialisten bezeichnen. Nicht mit Ernst, aber da wird halt bewusst, glaube ich, auch mit solchen Übertreibungen gespielt. Oder die werden bewusst eingesetzt. Was der Zweck davon ist, darüber können wir vielleicht noch gerne reden, aber es ist halt einfach eine krass unproduktive, krass, ich würde schon sagen, selbstbezogene Art, irgendwie Politik zu machen, die im Prinzip nur daraus besteht, andere Leute fertig zu machen und die zu beschimpfen und zu nichts weiterem führt. Also da wird nichts Neues entdeckt, nichts rausgefunden, es wird auch anderen nichts Neues mitgeteilt. In vielen Fällen, sondern es ist so eine auf sich selbst bezogene Tätigkeit, die darin besteht, sich von den anderen wahrscheinlich auch dadurch abzugrenzen, dass man die halt für das Böse schlechthin erklärt und damit man natürlich selber dann auch das Gute schlechthin ist irgendwie. hat auch im Prinzip auch so ein bisschen dadurch auch ja auch eine Abkopplung der Antideutschen von der Linken stattgefunden, die sich über mehrere Stufen, glaube ich, ja vollzogen hat, die man auch an der Änderung der Bezeichnungen, der Selbstbezeichnungen halt ablesen kann, von antideutsch zu ideologiekritisch zu irgendwann mal gar nichts mehr davon. Vielleicht nochmal als dritten Punkt, ich meine, man kann nicht über, glaube ich, das Thema reden, ohne den Nahostkonflikt zu erwähnen. Ich würde sagen, dass das ist wahrscheinlich auch das, was sozusagen die Antideutschen eint, dass es tendenziell eher einen identitären Bezug zu Israel gibt, also ein Bezug, der quasi erstmal ein positives Verhältnis dazu gesetzt hat, von dem darf auch nicht abgewichen werden und alles, was sonst passiert, wird halt aus dieser Perspektive angeschaut. Und dementsprechend hört man da jetzt weniger bis gar nicht irgendwie Problematisierungen von dem Vorgehen der israelischen Armee in Gaza oder dementsprechend werden halt Leute, die das aber kritisieren, tendenziell eher halt als Feinde des Israel von Israel identifiziert und dann dementsprechend auch kritisiert, sage ich jetzt mal. Das ist kein, ich würde sagen, das ist der Sache nicht angemessen, so ein Blick auf die ganze Geschichte und ist eher, ja, ich meine, man kennt es auch aus anderen linken Zusammenhängen, solche identitären Gesichtspunkte. Wir hatten ja auch schon mal keine Ahnung, in der Folge über Russland diskutiert, dass es auch andersherum gibt, ne? Hm. Also die antiimperialistische Blick auf der Welt ist ja im Prinzip auch ähnlich geschaffen, nur mit anderen Vorzeichen teilweise. Also da finden sich irgendwie zwei zusammen. Hm. Das wäre so von meiner, ja, vielleicht drei wichtige Kritiken von mir.
Ja, ich hatte so das Gefühl, dass du manchmal so ein bisschen schwankst zwischen halt, die Antideutschen sind halt für dich vor allen Dingen die man früher als Hardcore-Antideutsche bezeichnet hätte, weil ich meine jetzt, keine Ahnung, ich lese gar nicht mehr so, oder lese kaum noch Jungle Word in letzter Zeit, aber ich würde mal vermuten, dass da auch jetzt nicht irgendwie die Verteidigung des israelischen Militärs bloß stattfindet oder so, sondern ich würde mal vermuten, dass da auch viel, also dass da auch kritische Töne zu finden sind, weil die Jungle Word war so oder so immer auch ein Mischmasch, also die hatte jetzt ja auch gar nicht so eine politische Linie, sondern sie hat sich immer als undogmatisch verstanden, war tendenziell antideutsch und antinational. Gut, vielleicht irre ich mich auch total, aber ich würde vermuten, dass bei denen halt sozusagen auch durchaus Empathie für die Bevölkerung im Gazastreifen sich findet und dass die jetzt gar nicht diese krasse Freund-Feind-Stellung haben. Und genau, das war jetzt sozusagen deine Aussage über Antideutsche insgesamt. Und ich hatte jetzt immer so das Gefühl, du nimmst halt sozusagen die härtesten und das sind für dich die Antideutsche. Das kann man ja so eng definieren. Aber wenn man es weiter definiert, weiß ich gar nicht, ob da jetzt sozusagen diese Kritikpunkte auch auf die Softcore-Antideutschen sozusagen auch links. Also weil wenn ich jetzt zum Beispiel die IZ3W lese, die da auch manchmal mit eingeordnet wird oder wurde, dann da ist im Editorial von der neuesten Ausgabe sehr viel Empathie für die Bevölkerung im Gazastreifen und auch eine offene quasi Feindschaft gegenüber der Netanyahu-Regierung. Und die Forderung, dass jetzt möglichst, also dass alle Kampfhandlungen sofort möglichst eingestellt werden sollen, ohne dann gleichzeitig zu verschweigen, was die Hamas für ein Akteur ist. Und das finde ich eine Linie, mit der ich mich durchaus identifizieren kann, aber ja.
Ich meine, es gibt ja auch den Spruch, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, also ja, ich will jetzt auch, genau, es ist immer so ein bisschen die Frage, ob sich der Streit lohnt darum, wer noch antideutsch ist und wer nicht. Insofern, ich gebe dir gern recht, dass es auch andere Stimmen gibt, aber ich würde sagen, das ist das, was die Tendenz für mich schon ausmacht. Die Tendenz von dem, was ich als antideutsch heute bezeichnen würde und vielleicht könnte man dann sagen, einzelne Zeitschriften wie Jungle World gehen nicht nur darin auf, antideutsch zu sein, sondern haben auch noch andere Stimmen. Aber die Tendenz von dem, was ich heute als antideutsch bezeichnen würde, ist schon stark auf dieses identitäre, auf diesen identitären Bezug zum Staat Israel an den gebunden.
Ja. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich würde auch die Identitätsantideutschen bezeichnen. Ich habe nochmal überlegt, ob ich früher auch solche Anwandlung hatte und würde tatsächlich fast eher sagen, nein. Ich möchte mal ganz konkret an was festmachen. Ich habe in meinem ganzen Leben einmal eine Israel-Fahne, die nicht mir gehört, geschwenkt. Das war damals gegen einen Aufmarsch der germanischen Neuen Medizin, also einer antisemitischen Gesundheitssekte. Das hat überhaupt nichts mit dem Nahostkonflikt direkt zu tun, aber das waren Leute, die waren antisemitisch und aus ihrem Antisemitismus heraus auch antizionistisch, also gegen Israel eingestellt. Und ich würde sagen, das war damals richtig, als wir gegen die protestiert haben. Das waren 1000 Leute und wir waren plus zu 10 und haben Flyer verteilt und ich hatte gleichzeitig auch eben diese Israel-Fahne. Und ansonsten habe ich sie tatsächlich vielleicht nochmal irgendwann an einem 8. Oktober hatte ich sie quasi bei Befreiungsfeierlichkeiten, wo so die Fahnen der Alliierten gezeigt worden sind, und kann sein, dass ich da auch eine in der Hand habe. Aber ich habe noch nie eine besessen, in meinem Zimmer hing noch nie eine. Bei mir hing auch nie eine US-Fahne. Deswegen würde ich so sagen, weil da dieses quasi Rumwedeln mit Israel-Fahne, und natürlich sollte eine Israel-Fahne jetzt kein rotes Tuch sein, aber von Leuten, die selber weder jüdisch noch israelisch sind, die damit dann rumwedeln, das hat immer auch so ein Stück weit, es wurde ihnen vorgeworfen, ich habe das eigentlich auch immer so ein bisschen gesagt, nee, ganz so stimmt das nicht, weil es ein politisches Symbol, aber ein bisschen hat es schon auch was von so einem Ersatznationalismus, also dass man sich dann irgendwie überidentifiziert. Genau, ich würde sagen, klügere Antinationale und Antideutsche haben immer gesagt, naja, Israel ist eine Notwendigkeit, aber es ist jetzt keine Projektionsfläche für unsere Wünsche, weil das halt ein Staat mit diversen Fehlern und Problemen ist, wie jeder andere bürgerliche Staat auch. Aber er hat halt diese Doppelrolle, nämlich, dass er einerseits eben genau halt ein Staat wie andere auch ist und dann aber gleichzeitig eben halt auch der einzig jüdische Staat in der Welt und damit halt eben halt auch ein potenzieller Rückzugsraum für alle von Antisemitismus bedrohten Juden und Jüdinnen. Und das würde ich auch weiterhin sagen, auch wenn dieser Staat gerade, ja, die Bevölkerung im Gazastreifen, kann man nicht anders sagen, massakriert und ganz offensichtlich auch Kriegsverbrechen begeht und die aushungert etc. Genau, und was mich so ein bisschen so stört, ist, dass die Antideutschen auch mal so ein bisschen gestartet sind, indem sie Dualismen kritisiert haben, also zum Beispiel diese so gut-böse Dualismen in so einem antiimperialistischen Weltbild. Da gibt es dann halt irgendwie so diese guten Befreiungsnationalismen aus antiimperialistischer Perspektive, die gegen halt die bösen kolonialistischen Unterdrücker sind, ob das jetzt in Nordirland, dem Baskenland, Palästina oder in anderen Weltgegenden ist. Und das haben sie kritisiert und haben halt auch gesagt, nee, hey Leute, ganz so einfach ist es nicht. In vielen Konflikten, natürlich gibt es da halt Unterdrückung von Minderheiten etc., aber es gibt halt eben halt auch in den Befreiungsnationalismen einfach super viel Nationalismus und auch autoritäre Tendenzen bei der Organisierung von den Menschen und. Und sie sind dann selber in so einen Dualismus verfallen. Und das finde ich so ein bisschen frappierend, dass man dann gesagt hat, ja, okay, gutes Israel, guter Westen, gute USA. Und also so aus so einer Kritik heraus von einer Dämonisierung von Israel, den USA etc. und auch aus den Motiven. Also sie haben ja auch immer so ein bisschen geschaut, was sind denn eigentlich die Motive, dass halt die USA, und an der USA kann man sehr, sehr, sehr viel Kritik haben, genauso wie an Israel. Aber dass man halt gesagt hat, nee, da quasi versuchen sich halt Leute in Deutschland auch freizusprechen von ihrer Vergangenheit, weil sie sozusagen an der ehemaligen Macht, die Europa befreit hat vom Nationalsozialismus oder mitgeholfen hat, Europa zu befreien, versucht man sozusagen halt so eine Schuldabwehr, indem man quasi aus ihnen die neuen Nazis macht. Und dasselbe eben auch bei Israel hat man, also das war eine gute Kritik, die fand ich gut, und da hat man dann aber halt so einen neuen Dualismus entworfen, wo man halt aus der Dämonisierung, die man kritisiert hat, die hat man halt auf andere angewendet und hat da auch nicht mehr groß auf Unterschiede oder sowas geachtet. Das war, ja, das war halt natürlich falsch. Und die Holzwege der Bahamas sind natürlich auch nochmal interessant. Die sind nach rechts gewandert. Man muss sagen, ich würde es jetzt, glaube ich, von der, wie wichtig sie sind, nicht übertreiben. Das ist eine winzig kleine Gruppe. Die haben heutzutage keinen Einfluss, sowohl in der Linken als halt auch außerhalb der Linken mehr. Jetzt liest sie nicht mehr, niemand mehr. Du hast ja auch vor 5 Jahren aufgehört zu lesen. Ich habe, um auch da mal allen Klischees entgegenzuarbeiten. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, 3 Bahamas-Artikel gelesen und ich glaube, einen davon fand ich okay Und es ist irgendwie so mindestens 15 Jahre her. Also ich habe die, es war nicht so, es haben immer so Leute, ich glaube, die Antideutschen, die holen sich da sozusagen ihre Befehle ab, indem sie ständig Bahamas lesen. Deswegen lesen wir Bahamas und dann können wir dadurch die Antideutschen kritisieren. Das hat auf viele Menschen einfach überhaupt nicht zugetroffen. Genau, und die sind jetzt halt so irgendwie so Kulturkämpfer geworden. Und wir haben ja beide nochmal einen Text gelesen von Felix Barthes, den wir sprachlich sehr schön fanden, aber auch inhaltlich, wo er sagt, dass diese Ideologiekritik das Problem sein kann. Ich glaube, er sagt es nicht so ganz so zwingend, weil er selber auch sagt, dass er Ideologiekritik einsetzt und das ist jetzt keine Selbstkritik. Und er sagt, und das wir fanden beide dieses Zitat schön, dass es der Ausstieg aus der Linken sein kann, weil Ideologiekritik per se keinen Standpunkt hat. Also sie kritisiert nur. Und da gab es diesen schönen Satz, ich habe es ein bisschen verkürzt, damit er auch noch schöner klingt. Zitat, Ideologiekritiker sind wie Fledermäuse. Sie müssen immer jemanden anschreien, um zu wissen, wo sie stehen. Und genau, das trifft es vielleicht auch nochmal ganz gut, dass man halt sozusagen sich so, also die Kritik nicht nur als Mittel, sondern als Prinzip, zum Prinzip erhoben hat. Und das ist, dann, das wird halt häufig destruktiv. Das ist halt keine solidarische Kritik mehr, die man ausübt, sondern es ist immer so, wie kann ich jemanden zerstören, wie kann ich jemanden provozieren, wie kann ich die Gruppe in Nürnberg dissen. Und ja, das ist, das kann man machen, aber das hat halt auch sowas, ja, sowas Verbittertes. Was ich auch, also das ist jetzt nicht unbedingt nur bei denen zu finden, das ist so bei älter gewordenen Linken, die mit vielen Hoffnungen und Idealen gebrochen haben, dass sie dann halt immer noch so aus ihrer Ecke so, ja, und das macht ja alles falsch und das wird eh nie klappen, etc. Und
ja, und dass man seinen Einstieg aus der Linken ja auch damit begründet, dass das schon richtig war, weil die Linke halt so scheiße ist und es immer schon so scheiße war.
Ja.
Und nicht, dass man quasi ausgestiegen ist, weil man, keine Ahnung, keine Zeit hat oder Kinder bekommen hat oder einfach keinen Bock mehr hat oder keine Kraft oder halt einfach seine Meinung geändert hat. Genau, vielleicht nochmal, ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren bei dieser Geschichte mit der Ideologiekritik. Und das versucht er, glaube ich, auch in dem Text selber, ob es quasi selbst an der Ideologiekritik liegt oder daran, welche Leute Ideologiekritik betreiben und für welche, ja, auch psychischen Bedürfnisse Ideologiekritik sich schon ganz gut eignet. Ich meine, das, was du gesagt hast mit, man hat als Antideutsche immer diese Dualismen kritisiert und hat jetzt so einen eigenen Dualismus, in dem man sich mit, keine Ahnung, Israel, USA überidentifiziert und natürlich dann in diesen überidentifizierten Objekten die Widersprüche eher nicht sieht und dafür dann quasi bei ihren und auch bei ihren Gegnern die Widersprüche nicht sieht. Also man bereinigt die Widersprüche dadurch, dass man das Gute und das Böse quasi so gut auf beide Seiten irgendwie aufteilt. Und die Welt ist halt einfach nicht so. Das ist ja eine Tendenz, die nicht bei den Antideutschen, sondern ja einfach generell in der Linken ja so total gängig ist. Also man identifiziert sich ständig mit irgendwelchen Subjekten, seien das außenpolitische Akteure wie, keine Ahnung, die Kurden, die Zapatisten, die Sowjetunion, wer auch immer, aber auch mit innenpolitischen Akteuren wie dem Proletariat und so weiter und knüpft immer an diese Akteure besonders starke Hoffnungen vielleicht, blendet negative Seiten dort aus, damit man auch quasi die andere Seite vollkommen monolithisch betrachten kann. Also dann ist halt das Israel die einzige Demokratie im Westen und klar, da gibt's schon auch Probleme, aber im Prinzip versuchen sie...
Im Nahen Osten, nicht im Westen.
Im Nahen Osten, danke. Aber im Prinzip versuchen sie alles gut zu machen und bei den anderen, die versuchen gar nichts gut zu machen. Das sind einfach nur Barbaren. Ne? Also das ist sozusagen die letzte Konsequenz von dieser Hinsicht. Und ich würde sagen, das ist nicht so sehr das Problem von der Ideologiekritik, sondern das ist halt einfach das Problem von linker Politik insgesamt, dass sie sehr oft dazu neigt, vielleicht auch irgendwie so Bedürfnisse nach so einer heilen Welt, aus der man nur noch das Böse als so einen besonderen Akteur herausstoßen muss, damit man ihn bekämpfen kann, bedient irgendwie. Oder auch so ein Bedürfnis, warum ist alles immer so kompliziert, warum muss man über alles irgendwie debattieren? Kann es nicht irgendwie klar geschieden sein, was schlecht und was gut ist? Irgendwie solche Sachen. Ich denke, das sind oft auch so psychische Bedürfnisse, die sich darin äußern, in solchen Dualismen. Und da sind die Antideutschen halt auch einfach gar nicht anders als die anderen. Und die anderen sind halt auch einfach genauso. Und wir hatten ja auch schon mehrere Folgen, wo wir über solche Sachen in der Linken diskutiert haben. Und das andere ist, mit der Ideologiekritik als quasi Methode. Ich würde sagen, mir hat eingeleuchtet der Gedanke, dass Ideologiekritik als quasi politische Tätigkeit ja schon nochmal was ganz anderes ist als andere politische Tätigkeiten. Also zum Beispiel als irgendwas zu organisieren, irgendwas aufzubauen, von mir aus irgendwie in der Partei zu arbeiten oder so, oder auch als Theorie an sich, sondern das ist eine Tätigkeit, die ganz stark, wie du gesagt hast, negativ ausgerichtet ist, die will immer nur kritisieren. Und ich frage mich sozusagen, wie kommt man dazu zu sagen, dass die Ideologiekritik keinen eigenen Standpunkt hat? Weil natürlich ist die schon immer so negativ nach außen gerichtet, aber warum kann sie keinen eigenen Standpunkt haben?
Sie kann schon, genau, aber sie hat ihn häufig nicht.
Ja, das Argument ist sozusagen von Felix in dem Text, von Felix Bartels in dem Text, ist sozusagen, Ideologiekritik funktioniert nur als Werkzeug, aber seinen Standpunkt muss man sich woanders holen, irgendwie anders aus der Politik. Also man muss schon anders politisch unterwegs sein und dort irgendwie ein Ziel, eine Richtung haben, und dann kann Ideologiekritik gut als Mittel funktionieren, aber wenn man sich quasi nur der Ideologiekritik verschreibt, dann hat man keinen Standpunkt und dann geht es darum, sich auch mittels dieser Kritik auch von anderen abzugrenzen. Ich meine, diese ganzen sprachlichen Übergriffigkeiten, die dann auch regelmäßig passieren in den Publikationen der Antideutschen, die sind ja auch ein Mittel dafür, sich abzugrenzen von anderen und sich auch über andere irgendwie zu erhöhen oder sich so als Subjekt zu konstituieren, gerade dadurch, dass andere alle dumm sind und nichts verstehen und im Prinzip schon auf halbem Wege Nazis zu werden. Man ist so der Einzige mit seiner Gruppe, der das nicht ist, aber dann gibt's das Problem, es gibt noch andere antideutsche Gruppe, die haben ein bisschen andere Ansichten und unterscheiden, die verwenden andere Wörter für die gleichen Sachen. Das ist ja auch so ein Ding, was ein bisschen so diesen, vielleicht manchmal diesen Vorwurf des Sektencharakters auch stützt. Also wenn die Sprache halt nicht ein Mittel zum Ausdruck wird, sondern ein Mittel zu erkennen, zu welcher Fraktion gehörst du irgendwo.
Aber das gibt's ja in der Linken in allen Teilen. Also so bei diesen ganzen ML-Gruppen, die sich quasi, obwohl sie eigentlich ungefähr dasselbe wollen, halt bis aufs Härteste bekriegen, das ist so ein Alleinvertretungsanspruch und Konkurrenzdenken, das halt nicht zulässt, wir arbeiten hier zusammen. Ich würde sagen, bei manchen auch Gott sei Dank, sonst wären die ja plötzlich auch noch wichtig. Ich würde sagen, ein bisschen ist es bei den LML-Gruppen auch mit diesem Avantgarde-Anspruch von Lenin verbunden, also der halt sagt, ja, wir sind halt die führende Partei und keine andere, und dann berufen die sich auf Lenin und sagen, aber wir sind halt auch noch nicht nur die führende Partei, sondern wir sind die Partei, die halt exklusiv diesen Gedanken vertritt von Lenin, also die halt die wahren Erben sind, und es gibt aber 100 Leute oder 100 Gruppen, die sagen, sie sind die wahren Erben.
Ja, genau, aber da ist ja auch so, dass man jetzt bei K-Gruppen teilweise von sektenähnlichen Qualitäten sprechen kann, insofern.
Auf jeden Fall, ja.
Also ich glaube, was auch noch so ein Punkt ist bei dieser Ideologiekritik ist, das ist, glaube ich, das, wo ich vorher meinte, irgendwie ist es auch immer so langweilig, diese Texte zu lesen, weil sie ja im Prinzip doch immer das Gleiche sagen, ist halt, dass die Ideologiekritik sich einfach von ihrem Gegenstand abhängig macht in dem, was sie sagt. Und der Gegenstand ist halt nun mal der Kapitalismus, der die ganze Zeit da ist, der natürlich schon immer wieder neuen Blödsinn hervorbringt, den man dann so aufspießen kann, der aber in sich selbst sich ja auch nicht so richtig weiterentwickelt zu irgendwas anderem. Und man dreht sich so im Kreis mit seiner Kritik, man macht immer das Gleiche. Es hat nicht irgendwie so einen utopischen Charakter, wo man sich irgendwie zum Beispiel Gedanken darüber macht, wie könnte es denn eigentlich aussehen in einer anderen Gesellschaft, wie könnten konkrete Schritte dahin sein, wie könnten wir Sachen jetzt irgendwie jetzt organisieren, um diese Schritte zu unternehmen? Das sind alles so andere Gedanken, die immer auf was Neues ausgerichtet sind, auf was Produktives, die auch so ganz andere Auseinandersetzungen eigentlich dir bescheren mit anderen politischen Kräften, als dieses immer ewig sich im Kreis drehende ideologiekritische Verfahren, das halt einfach keinen Zweck hat, außer sich selbst weiterzudrehen.
Da hatte ich die Überlegung immer, dass es auch ein bisschen was mit der kritischen Theorie beziehungsweise der Frankfurter Schule zu tun hat. Also die waren ja sehr negativ ausgerichtet und hatten auch so ein bisschen ein Utopieverbot.
Ja.
Und das muss man aber halt auch von deren Biografie oder von der Geschichte auch von den Leuten heraus entwickeln. Ich meine, das sind Leute, die wurden ins Exil vertrieben, die haben Familienmitglieder, verloren, weil die im Nationalsozialismus ermordet worden sind und hatten offensichtlich, haben halt richtig erkannt, dass sie es halt mit einer Mehrheitsbevölkerung, die dem Nationalsozialismus mehr oder weniger zugestimmt hat oder den mitgetragen hat zu tun, dass die jetzt nicht so quasi fröhlich drauf waren und gesagt haben, ja, okay, demnächst quasi starten wir halt in den besseren Postkapitalismus oder so, das kann ich irgendwie auch gut nachvollziehen. Aber vielleicht hätte man da nicht zu sehr ihr Mindset übernehmen müssen, auch weil, also wenn ich es für die sehr, sehr gut nachvollziehen kann.
Genau, ich weiß nicht, ob ich es so gut nachvollziehen kann, aber auf jeden Fall stimmt das schon natürlich, dass das von den gesellschaftlichen Umständen und von den Erfahrungen, die sie gemacht haben, stark beeinflusst ist. Aber ich glaube, so der durchschnittliche Antideutsche, der in Berlin gerade rumhampelt, der hat halt einfach diese Erfahrungen auch nicht.
Okay.
Bei dem scheint es an irgendwas anderem zu liegen.
Speaking of it. Also, wir haben jetzt selber versucht, ein bisschen Kritik an den Antideutschen oder Teilen davon zu formulieren. Wir haben gleichzeitig, glaube ich, schon auch so ein bisschen mit durchklingen lassen, dass es auch Sachen gibt, also besonders bei den Kritikpunkten, die wir durchaus sinnvoll finden oder wie du am Anfang gesagt hast, unterschreiben würden. Und jetzt kommen wir, das ist natürlich, überschneidet sich das mit der Kritik ein Stück weit, zum Feindbild Antideutsche. Und ich finde das, ich finde das tatsächlich, die Antideutsche Bewegung ist verschwunden oder ist zum größten Teil nicht mehr existent. Aber das Feindbild ist doch sehr virulent. Das gibt's einmal schlicht und ergreifend aus dem Ausland. Also, dass so Leute auf die Bewegung, die linke Bewegung in Deutschland draufschauen und es nicht verstehen, warum es da zum Beispiel auch ein differenziertes Israel-Bild gibt, was halt Israel eben nicht als kolonialen Apartheidsstaat, der seit seiner Geschichte irgendwie halt quasi Bösartigkeiten begangen hat. Und natürlich gab es auch bei der Gründung von Israel gab es auch Vertreibung. Das soll überhaupt nicht geleugnet sein, aber das wird sozusagen immer so als exklusiv dargestellt und wird eine bestimmte Qualität zugemessen, also diese Dämonisierung, die da stattfindet. Und das wird häufig, wenn man sich tatsächlich mit Linken im Ausland unterhält, wird es halt so, ja, die haben alle so einen Knacks wegen halt, die haben so einen Holocaust-Schuldkomplex quasi. Da wird das immer mit erklärt. Manchmal wird dann so quasi, ja, so sind halt die Crowds, da muss man halt drüber hinwegsehen. Oder manchmal denke ich, ja, das geht ja gar nicht. Also das gibt's sozusagen als Blick aus dem Ausland häufig. Und dann gibt's halt aber natürlich auch noch in Deutschland selbst, innerhalb der Linken, gibt's halt so ein bisschen, manchmal auch, habe ich den Eindruck, ein kluges Wort gegen Antisemitismus, schon ist man Antideutscher. Also dann gibt's eine Positionierung gegen jeden Antisemitismus, der offensichtlich auch inkludiert, dass es halt sowas wie linken Antisemitismus gibt und dass man das ablehnt und scheiße findet. Und dann ist man halt, wird einem ein Label angeheftet und man ist halt antideutsch. Und ja, es ist eine Diffamierungsvokabel geworden, die auch tatsächlich für Probleme sorgt, weil ohne dass über quasi Inhalte gesprochen wird, werden Leute da also wird ihnen dieses Label angeheftet, sie werden in diese Gruppe zugeordnet. Und man kann Menschen auch Gruppen zuordnen, wenn man vorher definiert, wer zu diesen Gruppen gehört. Und dann kann man die auch quasi gegen ihren Willen, wenn man sagt, anhand von den Zitaten, anhand von den Positionen bist du für mich Teil von dieser Gruppe, die ich blöd finde, und deswegen gehst du für mich gar nicht. Aber das findet auch nicht statt, sondern es ist halt so ein diffuses, das sind halt irgendwie, also irgendwie sind die schlecht. Ich habe auch immer das Gefühl, dass nach der Eskalation im Nahostkonflikt, nach dem Massaker der Hamas und den danach eskalierenden Krieg im Gazastreifen, dass da halt das auch so ein bisschen, die haben so eine Ersatzposition eingenommen. Also man kann eigentlich gar nichts gegen die israelische Regierung von hier aus machen und dann sucht man sich die Stellvertreter, die irgendwie dann doch noch erreichbar sind. Und das sind Linke, denen man halt allerhand zuschreibt. Und es gibt natürlich da auch Leute, die halt irgendwie auch wieder ganz gaga halt irgendwie so israelische Militäroperationen bis in die jüngste Zeit rechtfertigen und jede quasi israelische Militärpropaganda wiedercoin etc. Aber bei vielen von denen, die da angefeindet werden, ist das einfach überhaupt gar nicht der Fall. Das sage ich auch so mit so einer Vehemenz, weil das tatsächlich auch mich betrifft. Genau, und dann gibt's noch das Phänomen der Zähneausbürgerung. Man sagt halt einfach, also wir hatten ja schon festgestellt, es gibt halt diese Bahamas-Fraktion, die sich aus der Linken entfernt hat, sich selber auch nicht mehr als Linke bezeichnet. Aber es gibt dann auch nochmal diese quasi Zuordnung, das sind Antideutsche und das bezieht sich auf Linke, die sich auch gar nicht als solche einordnen. Und es sind aber keine Linken. Also Antideutsche sind keine Linke, steht zum Beispiel hier in Tübingen auf dem Hausprojekt draußen drauf. Genau, also man wird dann ausgebürgert aus der Szene und damit hat sich das dann auch. Das ist natürlich auch ganz hilfreich, weil man damit auch überhaupt keine Auseinandersetzung mit der Position von der anderen Person, sofern man sie ihnen nicht nur zuschreibt, vornehmen muss, sondern das ist einfach so, ja, Szeneausbürgerung. Und das finde ich auch quatschig, weil ich selbst bei Linken, die ich wirklich nicht mag, irgendwelche stalinistischen Linken oder irgendwie so linksliberale SPDler, würde ich ihnen nie absprechen, Linke zu sein. Es sind halt nicht unbedingt die Linken, mit denen ich politisch zusammenarbeiten will, aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Ich finde es so, also man kann auch so ein bisschen die Diskussion vorzeitig beenden, indem man sagt, ja, bist halt kein Linker, fertig. Naja, genau. Fällt dir zu dem Thema Feindbild Antideutsche noch was ein? Auch so den Blick, also ich hatte jetzt noch den Blick von aus dem Ausland darauf, Diffamierungsvokabel.
Ja, ich meine, bei diesem Blick aus dem Ausland, wenn ich halt sowas höre, wie ich verstehe einfach nicht, wie Linke in Deutschland sich so zu Israel stellen sollen, dann denke ich mir immer, ja, beschäftige dich halt mit der deutschen Geschichte und mit der deutschen Linken, dann verstehst du es. Also wenn man es nicht versteht, dann soll man sich halt damit beschäftigen. Was willst du mir jetzt damit sagen? Genau, aber natürlich hängt dahinter dieses vielleicht diese Verwunderung erstmal, die ist ja auch irgendwie okay, sich zu wundern, dass andere Linke sich ganz anders irgendwie in Sachen positionieren. Diese Geschichte mit dem Schuldkult, ist das schon ein rechter Ausdruck oder noch nicht? Keine Ahnung. Genau, es gab ja auch diese Parole Free Gaza from German Guilt, auch auf Demos, das ist ja so ein bisschen so die Analyse, die dahinter steckt. Also im Prinzip würde ich auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich will halt sagen, wenn man das für diese Analyse für richtig hält, dass die besondere Position der deutschen Linken zu Israel sich aus dem ja besonderen Verhältnis in der deutschen Geschichte zu den Juden ergibt, dann ja, kann man ja entweder nur sagen, ja, dann ist es halt richtig, dass die das so machen, oder man denkt, dass das nicht so ist. Also man muss ja irgendwie noch so ein Argument dazu sagen. Man kann nicht einfach sagen, ihr seid so, weil ihr euch immer noch schuldig fühlt für eure Vorfahren. Also weil dann würde ich halt antworten, ja.
Wobei das für mich manchmal ein bisschen zu sehr eine Engführung ist. Also das ist, was du jetzt so ein bisschen sagst, ist, also je vom geografischen Standort aus ist es ja jeweils alles okay so. Und ich würde schon sagen, dass auch ein größerer Teil der globalen Linken auch schlicht und ergreifend ein Problem mit linken Antisemitismus und Antizionismus hat. Also ich würde auch sagen, wenn sie in Großbritannien stattfinden oder in Frankreich, also da gibt's schon irgendwie auch so Sachen, wo ich sage, nee, das geht nicht. Und es ist auch so ein bisschen, also das könnte man auch, und da gibt's sicherlich auch Kritiker vor Ort, die halt sagen, also sorry, aber ihr könnt jetzt hier nicht irgendwie jüdische Einrichtungen angreifen oder so. Und es ging ja auch von, oder ihr könnt euch nicht mit dieser Gruppe solidarisieren oder die Hamas zu einer emanzipatorischen Befreiungsbewegung machen. Das ist einfach ein Verrat an universellen linken Essentials. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich nach dem 7. Oktober auch ein Stück weit von so einer globalen Linken entfremdet, wo ich so dachte, alter Schwede, und da geht's überhaupt gar nicht darum, jetzt zu sagen, dass Israel irgendwie, also was weiß ich, dass die Besatzung im Westjordanland aufgehoben werden muss oder irgendwie, dass diese Siedlungspolitik falsch ist oder die israelische rechte Regierung nicht, also sich zu wünschen, dass sie gestürzt wird, aber halt tatsächlich islamistische, antifeministische, queerfeindliche Bewegungen wie die Hisbollah oder die Hamas aus so einem dualistischen Gut-Böse-Weltbild als Befreiungsorganisation, also zu meinem, das hat ein großer Teil der globalen Linken, da dachte ich mir so, die sind ja richtig gaga. Also entweder Also ich habe, manchmal war ich so ein bisschen noch nett und habe gesagt, ja, die wissen halt nichts über diese Organisation. Die wissen nicht, dass die Hamas irgendwie die Protokolle der Weißen von Zion früher in ihre Gründungscharta zitiert hat. Aber eigentlich, also so, ihr müsst halt bloß Wikipedia lesen. Ansonsten seid ihr für mich auch so ein bisschen verloren, um ehrlich zu sein.
Ja, also, okay, vielleicht, genau, ich habe so ein Unbehagen in mir bei der Vorstellung, die du jetzt vielleicht so geäußert hast oder nicht geäußert hast, es gibt quasi dieses kleine Dorf von vernünftigen Linken, das ist Deutschland und die ganze andere Welt drumherum sind irgendwie, also irgendwie denke ich mir, das kann nicht sein. Das ist, ich kann jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, aber so vom Gefühl her denke ich mir, irgendwas muss dran verkehrt sein. Irgendwie muss auch die deutsche Linke versuchen, internationale Debatten mehr zu rezipieren. Es klingt für mich nach so einer verkehrten Welt. Wobei man sich damit jetzt mehr beschäftigen würde. Vielleicht zu dem Punkt davor würde ich sagen, diese ganze Idee mit der besonderen deutschen Schuld ist natürlich so eine psychologische Erklärung oder sehr stark psychologisierende Erklärung, die natürlich einfach verpasst, dass es in Deutschland eine umfangreiche Antisemitismusforschung gab. Natürlich gerade wegen der deutschen Vergangenheit, die ganzen Sachen, die unter den Überschriften sekundärer Antisemitismus diskutiert werden, struktureller Antisemitismus, die sind, würde ich sagen, in der deutschen Linken einfach mehr präsent. Und das blendet natürlich so eine psychologische Erklärung einfach aus. Und wenn man nur die psychologische Erklärung für sich nimmt und sagt, du hast Schuldgefühle und verarbeitest die irgendwie unproduktiv, indem du dass die IDF abfeierst, dann müsste man sagen, okay, das mag sein, aber dann lass uns irgendwie sachlich darüber diskutieren, was denn eine gute Verarbeitung davon wäre oder wie man sich gut auf die Vergangenheit beziehen soll. Aber das passiert ja in der Regel auch nicht so. Also das sind ja auch sehr unproduktiv kontroverse Debatten. So, das wäre vielleicht mein Senf zu diesem Auslandsthema.
Ja, vielleicht um es nochmal klarzustellen, mir geht es nicht darum zu sagen, irgendwie in Deutschland würden die besseren Linken existieren, um Gottes Willen. So möchte ich nicht verstanden sein. Aber ich glaube, dass im deutschsprachigen Raum, ich glaube in Österreich ist das auch ähnlich, vielleicht auch mit Absätzen in der Schweiz, weil es da auch Rezeptionen gibt, gab es halt eine intensivere Beschäftigung, weil in Deutschland und Österreich die Shoah stattgefunden hat mit Antisemitismus und dadurch, oder es, dann der Zugang auch zu Schriften meinetwegen der Frankfurter Schule war einfacher und zu Elemente des Antisemitismus. Klar, das wurde sicherlich auch übersetzt, aber das hatte halt hier quasi eine stärkere Wirkung als weltweit, während halt Deutschland sicherlich oder Linke in Deutschland, ich spreche immer ungern von deutsche Linke, sondern Linke in Deutschland, haben in anderen Bereichen sicherlich eine schlechtere quasi Beschäftigung. Also was ich, die Beschäftigung mit deutschem Kolonialismus findet zwar inzwischen auch statt, aber das war ja super verspätet. Also der Völkermord an den Herero und Nama, der ist ja erst, keine Ahnung, ich glaube so 100 Jahre später überhaupt sozusagen entdeckt worden und man hat sich damit beschäftigt, während ich vermute mal in Frankreich oder Spanien halt sich mehr damit beschäftigt worden ist und in USA mit quasi halt den der genozidalen Politik gegen Indigene, also Native American etc. Und dass das sozusagen aus dem jeweiligen Ort und was da passiert ist, dass da nochmal so, ich sag mal, spezifische Beschäftigungen heraus entstanden sind. Und ich glaube auch, dass es auch in der globalen Linken gibt es schon auch natürlich vernünftige Stimmen, aber ich glaube, die Dominanz und die Hegemonie ist halt eine sehr starke. Und dieses uneingeschränkte, ich muss mich mit allen, auch Akteuren, nicht mit der, da geht's nicht um die Zivilbevölkerung, mit allen Akteuren von Palästina identifizieren und was die machen ist gut und dieser Dualismus, ich glaube, der ist schon weltweit sehr stark. Und wenn man dann halt sozusagen was Differenziertes hört oder ausspricht, dann gibt's halt tatsächlich Ärger. Oder gibt's halt, also schwappt halt, also ich habe zum Beispiel auf Instagram so ein paar differenzierte Positionen mal versucht zu formulieren und da, wo ich halt sozusagen die, waren jetzt nicht besonders viele, aber wo halt sozusagen die ablehnenden oder eher hasserfüllten Kommentare kamen, das waren halt immer irgendwelche Leute, die glaube ich gar nicht aus Deutschland kommen. Ich weiß gar nicht, wie die da hingefunden haben, weil die hatten mich auch nicht abonniert, aber hey. Also es gibt zumindest in Deutschland halt so eine, aus so einer Tradition, aus einer Beschäftigung mit einer deutschen Geschichte heraus, gibt's dann eine stärkere Sensibilität sozusagen und häufig auch ein größeres Wissen über zum Beispiel halt die Funktion von Antisemitismus.
Ja. Ja. Und ich wollte noch zu den anderen Punkt was sagen, zu dieser Parole, Antideutsche sind keine Linken. Das lese ich auch ständig aus irgendwelchen Instagram-Kommentaren, also so fließbandmäßig reingepostet. Ich weiß nicht, was da los ist. Genau, ich würde auch sagen, also es ist irgendwie so vollkommen, ich finde es schon auch okay, sich Gedanken darüber zu machen, was ist irgendwie noch links und was ist noch nicht links, aber diese, ich sag jetzt mal, Kampagne, jetzt nicht in dem Sinne, dass die irgendwie gesteuert wird, aber als so eine, als Ausdruck der linken Seele, die stattfindet in diesen Sprüchen, das ist schon einfach für mich so ein autoritärer Move, der keine Debatte dulden will über diese Themen, die da kontrovers sind und einfach die anderen einfach ausgrenzen will. Und natürlich auf der anderen Seite, das muss man immer bei solchen autoritären Moves mit Bedenken auch seine eigene Seite natürlich dann von gewissen Widersprüchen reinigen will. Also das ist ja nicht nur, dass tatsächliche Antideutsche oder Leute, die sich als Antideutsch verstehen, ausgegrenzt werden, sondern erstmal ist es auch eine Drohung an alle in der Linken. Wenn du halt sowas sagst, was dich in die Nähe von diesen Antideutschen bringen könnte, dann bist du auch vielleicht als Nächster dran. Und das Ganze wird ja dadurch verschärft, dass Antideutsche, was wir vorher als antideutsche Essentials diskutiert werden, ja teilweise wirklich weite Verbreitung in der linken Szene gefunden haben, was zum Beispiel Kritik am Antisemitismus, am deutschen Nationalismus, an verkürzter Kapitalismuskritik angeht. Das ist ja weit über die Kreise verbreitet, die man so als antideutsch bezeichnen würde, auch beim besten Willen. Das heißt, auch alle diese Leute können, wenn dann irgendwie sich ein entsprechend großer Mob sammelt und die exkommunizieren will, auch unter dieses Verdikt antideutsch fallen und sind dann plötzlich keine Linken. Das bedeutet natürlich schon Ausschluss oder kann auch Ausschluss aus linken Räumen bedeuten und so weiter. Ich würde sagen, solche autoritären Geschichten sind immer so ein zweischneidiges Schwert und die Leute, die sich jetzt vielleicht darüber freuen, dass die Antideutschen ausgeschlossen werden, wie geht dieser Spruch? Und als sie die Antideutschen geholt haben, habe ich
nicht. Nein, protestiert. Das machen wir auf gar keinen Fall, weil es ist eigentlich aus von einem Widerstandskämpfer, der Nationalsozialismus. Ja, das übertragen wir jetzt nicht auf innerlinke Szenekämpfer.
Ich entschuldige mich dafür, gut. Ich wollte ja gar keine Witze machen heute, jetzt habe ich doch einen gemacht, tut mir leid.
Und der war auch noch schlecht.
Genau. Naja, und ich würde sagen, das ist derselbe Mechanismus, den wir schon mal diskutiert haben. Ne? Man sagt ja auch damit sozusagen, in der Linken gibt's keine schlechten und bösen Absichten und Positionen. Ne? Alles, was mir nicht gefällt, alles, was ich für scheiße halte, ist halt nicht Teil der Linken.
Und es gibt keinen linken Antisemitismus, weil Antisemitismus per se rechts wird dann gerne behauptet.
Ja. Ja, also ich find's vollkommener Humbug, auch wenn ich jetzt das allgemeine Anliegen, sich jetzt zu überlegen, ich würde vielleicht sagen, links ist sowieso ein viel zu diffuser Begriff, als dass man ihn bestimmen könnte. Aber jetzt bei anderen, jetzt sich zu überlegen, was ist Sozialismus, was ist noch eine sozialistische Bewegung, was nicht, finde ich schon auf jeden Fall legitim. Aber in dem Fall sieht man halt, es sind eigentlich alle Zeichen dafür da, dass das halt ein typischer linker Bullshit ist. Das ist halt einfach so eine autoritäre Kampagne, die da gefahren wird. Und vor allem, glaube ich, trifft sie auch gar keine Antideutschen in der Regel, weil es, wie wir ja schon hatten, heutzutage auch kaum noch jemanden gibt, der sich als Antideutsch bezeichnet.
Okay, wobei
halt alle möglichen Leute einfach.
Da stimme ich dir zu.
Irgendwie sagen, ja, vielleicht ist das nicht so cool, sich positiv auf die Hamas zu beziehen. Und dann sagt man sich, ich habe mich gar nicht positiv auf die Hamas bezogen. Wer sowas sagt, will doch einfach nur die israelischen Kriegsverbrechen rechtfertigen. Ergo ist Antideutscher, ergo keine Linker und sowas. Ja. Also da werden ja auch ganz abenteuerliche Schlüsse gemacht sofort. Ich finde, da muss man auf jeden Fall ein klares Bekenntnis gegen Hysterie setzen.
Okay. Genau, ich halte es auch ein bisschen für ein Krisenphänomen. Also es ist eine Linke, die, obwohl jetzt die Partei Die Linke einen gewissen Erfolg hatte bei den letzten Wahlen und auch in den Umfragen wieder über 5% liegt, ist es so, dass Die Linke doch relativ schwach ist, vielleicht außerhalb von so einer kulturellen Ebene. Und dass man dann halt sozusagen halt auch nach sich auf die Suche begibt, denn sie ist ja schon länger schwach. Also ich erinnere mich auch, vielleicht weißt auch, wen ich meine. Ich würde jetzt den Namen nicht aussprechen, weil das macht man nicht. Aber dass jemand auch hier in Tübingen in der Szene so ein bisschen die Antideutschen als die Erklärung, warum ist die Szene so schwach? Also weil die mit ihrer personalisierten Kapitalismuskritik alles schwächen, weil die halt aus seiner Sicht immer halt sozusagen überall alles als Antisemitismus bezeichnen. Deswegen ist die Linke so schwach, auch in Tübingen oder in Deutschland insgesamt. Und es hatte so ein bisschen diese so eine Agentenlogik, die ich eigentlich eher so ein bisschen aus dem Stalinismus kenne. Es gibt so einen inneren Feind, der schuld ist an der eigenen Erfolglosigkeit, anstatt sich halt mal zu überlegen, vielleicht liegt es halt irgendwie auch an den Konzepten und an den Strategien, gibt es halt irgendwie so eine Gruppe, die dadurch, dass sie da so eingesickert ist und das, also ne, wenn man jetzt irgendwie so, ich habe dir ja auch die MLPD-Broschüre zu den Antideutschen geschickt, das nimmt dann teilweise auch manchmal so verschwörungsideologische Züge an, wo das irgendwie so eine gesteuerte Bewegung zur Zersetzung der Linken ist, wo ich mir so denke, nee, eigentlich nicht, also und auch uneigentlich nicht.
Ja, die MLPD-Broschüre ist schon auf jeden Fall so ein Paradebeispiel für so eine Verschwörungstheorie, weil ich habe die jetzt zwar größtenteils nicht gelesen, sondern
was?
Nur die Einleitung. Und in der Einleitung wird ja schon die These aufgestellt, dass die Antideutschen von dem deutschen und israelischen Geheimdienst gesteuert werden. Und zwar natürlich zu dem Zweck, den Kommunismus in Deutschland zu verhindern. Und was ist der Kommunismus in Deutschland? Welche Organisation ist an der Speerspitze der kommunistischen...
Nicht sagen, nicht sagen, ich weiß es. Warte. Fängt's mit M an?
Ja.
Wow. MLPD.
Und also die Idee, dass das Ziel der Antideutschen und ihrer geheimdienstlichen Herren in erster Linie darin besteht, die MLPD zu schwächen, das fand ich so lustig, dass ich vielleicht hätte weiterlesen sollen, aber habe ich dann doch nicht gemacht, weil mir die Zeit zu schade war. Genau, aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Krisenphänomen ist, aber auf jeden Fall der Übergang in die Verschwörungstheorie, den gibt's auch in der Linken, das kennen wir ja auch. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall, das Thema Antisemitismus in der Linken ist auf jeden Fall ein umstrittenes Thema und ich finde auch, dass ich viele Antisemitismusvorwürfe nicht teile. Also zum Beispiel teile ich auch den Vorwurf an die historische deutsche Linke, dass die so antisemitisch war, auch in der Zusammenarbeit mit irgendwelchen palästinensischen Widerstandsorganisationen nicht so ganz. Ich würde sagen, das ist eher so ein Ausdruck von so typisch antiimperialistischer Wendehälsigkeit, ne? Also die Linke in Deutschland war ja ganz positiv in Richtung Israel gestimmt, solange die deutsche Bundesregierung Israel nicht anerkannt hat. Und sobald sie das getan hat, gab es sofort eine Wende in der Politik und die
nicht
waren
bei allen, aber ja,
alle für den palästinensischen Befreiungskampf. Also man sieht halt schon, werden halt keine eigenen Prinzipien verfolgt, sondern so eine, was man halt so kennt, aus der Linken gemacht. Insofern würde ich sagen, da ist die Erklärung auch oft nicht so ein Antisemitismus, sondern ja, andere Momente. Aber man muss halt auch sagen, diese anderen Momente, die äußern sich auch auf dieser anderen Seite. Also viele Gruppen, die Palästina-Solidarität machen, sind halt auch einfach genauso identitär auf diese palästinensische Befreiungsbewegung bezogen, wie das, was sie ihren Gegnern vorwerfen.
Ich glaube,
es sind einfach so Gruppen, die sich ineinander spiegeln. Und jetzt interessanterweise an der Stelle stimmt die Spiegelung auch, weil die wirklich so sind, wie sie das der anderen Seite vorwerfen selber. Muss aber natürlich auch nicht immer stimmen.
Naja, ich würde schon sagen, dass es halt in Westdeutschland der Linken auch einen Antisemitismus gab, der sich unter anderem auch, wenn man nochmal die Sprache genauer anschaut, und es gibt da auch sogar schon einen Vorgänger, das hat Olaf Kistenmacher, das ist ein Historiker, nochmal in Bezug auf die KPD offengelegt. Es gibt auch die Tradition des linken Antisemitismus in realsozialistischen Ländern, Stichwort Schauprozesse gegen die Ärzte etc., was halt, oder der, wie war der Slanski-Prozess in der Tschechoslowakei? Slanski-Prozess in der Tschechoslowakei. Und ich meine, es gab ja dann so abgefahrene Sachen wie, dass halt, und das war bloß Zufall, dass die nicht explodiert ist, am 9. November linke Aktivisten in West-Berlin zu quasi im jüdischen Gemeindehaus eine Bombe gelegt haben, um die quasi letzten noch überlebenden Opfer der Deutschen, haben dann die neuen Linksdeutschen sozusagen versucht, aus Protest gegen die israelische Besatzungspolitik zu ermorden. Also zumindest, da müssen wir ja schon irgendwie, glaube ich, zustimmen, dass das halt quasi deutlicher Antisemitismus ist. Genau, also das, aber da würde ich jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich wollte noch mal fragen, was bleibt? Also was bleibt, was ist von den Antideutschen übrig geblieben? Wir haben ja jetzt schon auch so ein bisschen gesagt, was wir eigentlich auch noch ganz gut finden. Genau, also was würdest du sagen, was bleibt von den Antideutschen übrig? Was sollte von ihnen übrig bleiben? Vielleicht noch mal davon übrig. Außer Leuten, die jetzt irgendwie keine Ahnung, für die Welt schreiben oder so?
Puh, ja, gute Frage. Ich kann irgendwie so einerseits persönlich sagen, dass für mich auch die Beschäftigung mit den Antideutschen schon dazu geführt hat, dass ich viele interessante Theorien kennengelernt habe, also gerade die kritische Theorie, aber auch mich mit Psychoanalyse, ich will jetzt nicht sagen angefreundet habe, aber irgendwie finde ich, einen ziemlich produktiven Umgang damit gefunden habe, den ich davor nicht hatte. Und das hat mir auf jeden Fall schon einiges gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Verdienst der Antideutschen war oder mein Verdienst. Und ansonsten, ich finde auf jeden Fall, die Debatte über Antisemitismus ist eine sehr wichtige Debatte, die bis heute ja auch geführt wird und wo es bis heute auch einige Auseinandersetzungen gibt, die in der Linken geführt werden, die auch irgendwie nicht so richtig produktiv gelöst werden können. Also zum Beispiel, ich sage jetzt einfach als Beispiel mal die Vorstellung, die eher so in postkolonialen, antirassistischen Kreisen gepflegt wird, dass Antisemitismus so eine Art Rassismus ist. Und eher so die Vorstellung, die vielleicht eher in den anderen Kreisen gepflegt wird, dass Antisemitismus auf jeden Fall, wenn, dann auf jeden Fall mehr ist und die eher auf so diese ganze verschwörungstheoretischen welterklärungsanschaulichen Momente im Antisemitismus aufmerksam macht. Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine Debatte, die man auch eigentlich schon produktiv führen könnte und die man auch weiterführen sollte, weil ich glaube auch, dass es schon auch so politisch was ausmacht, wie man es sieht. Und ich würde sagen, also die Sensibilisierung für das Antisemitismusproblem, auch wenn sie in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, oft auch über die Stränge schlägt, ist auf jeden Fall eine wichtige Errungenschaft. Irgendwie hat sich das schon ja doch ganz erfolgreich durchdefiniert. Und zum Thema deutschen Nationalismus, ich meine, es gibt ja diesen Spruch,
Hauptfeind steht im eigenen Land.
Wenn einem vorgeworfen wird, dass man Antideutscher ist, dass man dann sagen soll, ja, was soll man sonst sein, Pro-Deutscher oder was? Die Kritik am deutschen Nationalismus ist auf jeden Fall eine immerwährende Aufgabe und das ist ja auch etwas, was die Antideutschen zumindest mal in der Linken verankert haben, ein Stück weit.
Ja, nee, dem würde ich mich auch soweit anschließen. Ich glaube, dass das auch eine Kernkompetenz ist, die man wiederentdecken kann. Vielleicht, ich würde eher so ein bisschen mehr so aus antinationale Sicht als antideutsche Sicht rangehen, also schon auch vielleicht deutsche Besonderheiten benennen, auch diesen komischen Turn, den ja Menschen wie Max Czollek oder so nochmal kritisieren, dass man quasi von der Verdrängung zum wir sind jetzt die neuen Weltmeister in Aufarbeitung sind, also das, was eigentlich auch mal ein Stück weit auch das Ziel von vielen Gedenkinitiativen war, dass das jetzt in so quasi die Quelle des neuen deutschen Stolzes geworden ist, was ja auch abgefahren ist. Also, dass man jetzt irgendwie stolz ist auf sein Holocaust-Denkmal in Berlin und das in jedem blöden Touri-Führer aufgeführt wird. Das ist schon irgendwie auch was, woran es weiterhin Kritik gilt zu üben. Die Sensibilität für Antisemitismus. Ich fände auch es gut, leider, man müsste dann eine Form finden, die halt emanzipatorisch und nicht rassistisch ist, eine Islamismuskritik. Also das fehlt irgendwie noch so. Ich glaube, da gibt's schon auch so Gruppen, die ursprünglich aus einem antideutschen Spektrum kommen, so wie Aktion Dritte Welt Saar oder so, die das machen. Vielleicht könnte man noch schauen, ob halt auch quasi vor Islamismus Geflohene da nicht auch, also dass man das mit denen zusammenführt, weil die haben ja ein originäres Interesse des Kritiks an Islamismus und sind zum Teil auch, wenn sie nach Deutschland kommen, dann verwundert, dass halt hier der Staat auch mit sehr konservativen bis islamistischen Verbänden offiziell zusammenarbeitet. Ich glaube, da kann auch noch was Gutes wachsen. Immer eben halt aber in einer antirassistischen und möglichst emanzipatorischen Variante. Genau, also diese Sensibilisierung für bestimmte Themen ist wichtig. Sie kann vielleicht auch in bestimmten Sachen weiterentwickelt werden, bei bestimmten Sachen auch nochmal mehr kontextualisiert werden, weniger reflexhaft sein, vielleicht auch weniger übertreibend, eben dass man dann halt auch sagt, okay, es muss irgendwie, oder man könnte ja so ein bisschen schauen, wo ist sozusagen die Lücke zwischen einem israelbezogenen Antisemitismus und einer auch sehr vehementen Kritik an den Aktivitäten des Staates oder der Regierung Israels. Also da gibt's auf jeden Fall auch noch Fragen. Ich glaube, dass es tatsächlich, dass viele von den ursprünglichen Impulsen, die aus der antideutschen Bewegung kamen, recht gut waren. Und ich finde auch tatsächlich immer noch Egotronic hörenswert. Auch das sollte man nicht vergessen, dass das übrig bleibt.
Okay.
Gut, dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal. Oder?
Ja, bis dann.
Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen. Man muss halt quasi mehr Praxis reinbringen.